HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Jeweils am ersten Freitag im Monat hören Sie hier in HR2 Kultur eine halbe Stunde Nachrichten und Berichte aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Erhebliche Lücken. Jugendliche wissen immer weniger über den Holocaust. Wissenschaftler gehen der Frage nach, woran das liegen könnte. Den Holocaust auf einer menschlichen Ebene verstehen. Anja Listmann ist Beauftragte für jüdisches Leben in Fulda und sie ist jetzt mit dem renommierten Obermeier Award ausgezeichnet worden. Und in Mannheim trafen sich kürzlich Kantorinnen und Kantoren aus jüdischen Gemeinden, mit dabei die Frankfurter Kantorin Lea Frey-Rabine. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich dann Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Bedeutung von Wissenschaft und Bildung für das Judentum. Zu unserem ersten Beitrag. Eine Studie der Jewish Claims Conference hat kürzlich beunruhigende Zahlen zutage gefördert. Demzufolge weiß unter den 18- bis 29-Jährigen jeder Zehnte nichts anzufangen mit dem Begriff Holocaust. 40% gaben an, nicht zu wissen, dass sich die Zahl der Juden, die durch das NS-Regime ermordet wurden, auf 6 Millionen beläuft. Was sind die Ursachen für derlei Wissenslücken und wie kann man sie schließen? Unser Reporter Armin Himmelrath ist diesen Fragen nachgegangen im Gespräch mit Wissenschaftlern.
Für Nina Kolleck, Politikwissenschaftlerin und Bildungsforscherin an der Universität Potsdam, sind die Zahlen der Claims Conference erschreckend, weil da eine ganze Generation mit großen Wissenslücken heranwachse. Wenn fast jeder und jede achte junge Erwachsene den Holocaust nicht einordnen könne und jeder fünfte nicht einmal ein einziges Konzentrationslager namentlich kenne, dann sei das ein Alarmsignal. Zugleich findet die Potsdamer Professorin die Ergebnisse der Studie nicht wirklich verwunderlich.
Das Problem, das beginnt bereits in den Schulen. Denn in den Schulen spielt der Holocaust und auch die NS-Zeit oft kaum noch eine Rolle oder werden nur ganz oberflächlich behandelt. Es fehlt hier an Zeit, an Tiefe und vor allem fehlt es daran, einen Bezug zur Gegenwart herzustellen.
Häufig gelinge es nicht mehr, den Schülerinnen und Schülern die großen Zusammenhänge klarzumachen. Also zu verdeutlichen, was der Holocaust und die Zeit des Nationalsozialismus mit unserer Gesellschaft heute zu tun haben.
Also einerseits findet kaum noch Bildung in der Schule statt, also historische und politische und Medienbildung in der Schule ist sehr mangelhaft. Und andererseits beziehen jetzt die jungen Menschen ihre Informationen in den sozialen Medien. Dort findet man aber nicht nur ganz stark vereinfachte Darstellungen, sondern auch Desinformation, Fake News und sogar Leugnungen des Holocausts.
Ein Wissensproblem stößt also auf ein Medienproblem. Und das sei eine fatale Mischung, sagt die Schulforscherin Julia Schmengler, die selbst auch an einer niedersächsischen Gesamtschule unterrichtet. Sie findet, die Stundenpläne in den Schulen müssten dringend überarbeitet werden.
Im Fach Geschichte wird der Nationalsozialismus erst in der 9. Klasse thematisiert. Dabei sind durch die digitalen Möglichkeiten, die die Kinder und Jugendlichen heutzutage haben, sind sie natürlich viel früher schon informiert, können aber das, was sie so aufschnappen im Elternhaus, über soziale Netzwerke, über ihre Peer Group, nicht einordnen historisch. Sie wissen sehr früh etwas über Hitler, aber die historische Einordnung können sie natürlich nicht vornehmen und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen.
Hier müssten die Lehrkräfte eingreifen und gegensteuern. Doch wie gut das gelingt, sagt Julia Schmengler, sei oftmals purer Zufall. Beide Expertinnen sind sich einig, der Besuch von Gedenkstätten und Museen sollte für alle Schülerinnen und Schüler zumindest einmal in ihrer Schullaufbahn zum Standardprogramm gehören. Natürlich mit entsprechender Vor- und Nachbereitung. Nina Kolleck.
Das ist eine wichtige Möglichkeit, Geschichte greifbar zu machen und auch Empathie zu fördern. Solche Erfahrungen hinterlassen oft einen bleibenden Eindruck bei jungen Menschen und helfen, die Bedeutung dieser Themen wirklich zu begreifen.
Im Idealfall würden dann Wissenslücken, wie sie jetzt von der Claims Conference festgestellt wurden, gar nicht erst entstehen.
Erhebliche Lücken. Warum immer mehr Jugendliche immer weniger über den Holocaust wissen und wie man das verändern kann, das hat Armin Himmelrath im Gespräch mit Bildungsexperten erkundet. Sie hören HR2 Kultur mit der monatlichen Sendung Jüdische Welt. Anja Listmann ist seit Juni 2021 Beauftragte der Stadt Fulda für jüdisches Leben. Schon davor hat sie sich viele Jahre mit dem Judentum beschäftigt. Jetzt kümmert sie sich darum, die Spuren jüdischen Lebens in Fulda zu erforschen und zu bewahren. Und sie pflegt die Kontakte zur jüdischen Gemeinde und zu den heute in der Domstadt lebenden Juden. Für dieses Engagement ist sie jetzt in Berlin mit dem renommierten Obermeier Award ausgezeichnet worden.
Hallo, grüß Sie. Hallo. Schön, dass wir uns kennenlernen.
Ich treffe Anja Listmann in ihrem Büro. Das befindet sich nicht in irgendeinem modernen Gebäudekomplex, sondern im alten jüdischen Gemeindehaus. Hier im zweiten Stock hat früher der Hausmeister mit seiner Familie gewohnt.
Man geht hier rein, das originale Treppengeländer, die Fenster. Ich weiß, wer hier vertrieben wurde zur Deportation. Das ist diese Geschichte, die man hier atmet. Das ist jedes Mal was Besonderes.
Die 55-Jährige hat ein Strahlen in den Augen, wenn sie von ihrer Arbeit spricht. Sich mit der jüdischen Geschichte und Gegenwart auseinanderzusetzen, das ist für sie viel mehr als nur ein Job. Das Interesse dafür hat Listmann schon, als sie noch in Bad Salzschlirf zur Schule geht. Konkret wird es dann während ihres Geschichtsstudiums in Heidelberg.
Wir sitzen zusammen, ein Kaffeeklatsch und eine Dame sagt, ich mag keine Juden. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, wir haben jetzt 1992, also wie kann das sein, wie kann das sein?
Sie selbst ist keine Jüdin und sie sagt über sich, dass sie nicht religiös ist. Das Thema lässt sie aber nicht los. Ihre Examensarbeit will sie damals über Juden in ihrer Heimatstadt Bad Salzschlirf schreiben. Doch als sie anfängt zu forschen, kommt viel Gegenwind.
Alles wurde versucht zu verhindern, ich sei eine Nestbeschmutzerin. Meine Eltern wurden angehalten, beim Bäcker an der Haustür wurde geklingelt, das Mädchen soll die Finger davon lassen. Also das war wirklich unfassbar und wer mich kennt, das hält mich nicht ab.
Im Gegenteil. Sie schaltet Mitte der 90er eine Anzeige in einer deutsch-jüdischen Zeitschrift und sucht Nachfahren jüdischer Familien aus Bad Salzschlirf. Tatsächlich meldet sich jemand aus dem Ausland. Und aus dieser einen Person sind mittlerweile Hunderte geworden.
Mein ganzes Leben hat dann angefangen, sich um die Nachfahren zu drehen. Die wollen wissen, was mit ihren Geliebten passiert ist. Ich sitze hier an den Informationen, ich kann nach Berlin, Marburg, Wiesbaden, Fulda ins Archiv gehen und kann die Sachen zumählen.
Seit 2021 ist Anja Listmann nun Beauftragte für jüdisches Leben in Fulda. Kontakt zu Nachfahren pflegen und deren Familiengeschichte zu erforschen, ist nur ein Teil ihrer Arbeit. Sie leitet unter anderem noch Projekte mit Jugendlichen, setzt sich für den Wiederaufbau der alten Synagoge in Fulda ein und gibt Stadtführungen. Sie brennt für das, was sie tut und strahlt dabei absolute Positivität aus.
Für mich ist nach zwei schweren Krebserkrankungen jeder Tag ein guter Tag, weil ich lebe. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, habe ich zu Hause so eine tolle Familie, die das auffängt.
Ihre Familie, das sind eine Tochter und ein Sohn und ihr Mann Klaus.
Durch ihn kann ich so stark sein, auch hier in dieser Forschung. Der macht das alles mit, weil es ist ja wirklich schon verrückt, was ich mache.
Für ihre Arbeit gibt es nicht nur Applaus. Vor allem seit dem Krieg zwischen der Hamas und Israel ist es schwieriger geworden, sagt Anja Listmann. Aber
das zeigt mir ja, dass ich auf keinen Fall nur einen Millimeter zurückgehen darf. Da gibt es kein Aufhören oder kein, ach, jetzt ist es zu anstrengend.
Dass sich ihre Anstrengungen lohnen, hat sie vor ein paar Wochen erfahren, als sie den Obermeier Award verliehen bekommen hat. Sie sagt, durch die Auszeichnung fühlt sie sich mehr gesehen.
Das ist so wertvoll für mich persönlich und gibt mir einfach einen Wahnsinnsschub nochmal für meine Arbeit. Mein Mann ist so ein bisschen zusammengezuckt, als ich gesagt habe, jetzt fängt die Arbeit erst richtig an, weil irgendwie geht ja gar nicht mehr. Aber ich fühle mich so gelöst. Es tut so meiner Seele einfach gut.
Sophia Junginger stellte uns Anja Listmann vor. Die Pädagogin ist Beauftragte der Stadt Fulda für jüdisches Leben und ist für ihr Engagement jetzt mit dem renommierten Obermeier Award ausgezeichnet worden. Zum ersten Mal seit dem Holocaust haben sich kürzlich Kantorinnen und Kantoren aus den jüdischen Gemeinden in Deutschland getroffen. Bei der Begegnung in Mannheim gab es für die 25 Teilnehmenden Vorträge über die deutsche jüdische Liturgie. Sie sangen drei Konzerte gemeinsam und tauschten sich aus über ihre Arbeitsbedingungen, auch über das Gegenüber zu den Rabbinern. Mit dabei die hessische Kantorin Lea Frey-Rabbine.
Wer eine Isolde singen kann, kann das auch,
sagt die jüdische Kantorin Lea Frey-Rabbiner über ihren 5,5 Stunden langen Gottesdienst an jedem hohen Feiertag. Die gebürtige US-Amerikanerin lebt seit 1971 in Deutschland, wo sie jahrelang als Opernsängerin vor allem Partituren von Richard Wagner und Richard Strauss gesungen hat. Sie war zuletzt als Brünnhilde in Frankfurt in Richard Wagners Oper »Der Ring des Nibelungen«. 2014 wurde sie als Kantorin ordiniert. Frei Rabine wohnt in der Nähe von Friedberg und engagiert sich an jedem Schabbat in der liberalen Synagogengemeinschaft der jüdischen Gemeinde Frankfurt.
Ich helfe damit, dass wir die richtige Stelle in der Tora-Rolle finden. Wenn Daniel Campino und ich gemeinsam leiten, dann nehme ich also praktisch die Rabbinerstelle. Da mache ich die Drascha, die Predigt. Adonai Malach,
Geut Lavech. An jedem Freitagabend leitet sie einen virtuellen Gottesdienst.
Ich schreibe sowieso jede Woche ein Devar Torah, also ein Torah-Kommentar, auf Englisch. Ich habe eine Summagogge. Und Pesach, einen Pesach-Seder mache ich immer auf Zoom.
Sonst ist Lea Freirabbiner an den hohen Feiertagen und am Purimfest Vorbeterin im jüdischen Zentrum in der schwedischen Stadt Lund.
Ich möchte gerne, dass die Gemeindemitglieder mitmachen. Denn wenn man nur da sitzt und konsumiert, ist man nicht wirklich investiert in der Sache. Denn es ist unser Gottesdienst, es ist nicht mein Gottesdienst. Also wenn wir eine Gemeinde sind, sind wir auch gemeinsam, stehen wir gemeinsam vor Gott.
Von der ersten Bundeskonferenz jüdischer Kantoren in Deutschland nach der Shoah ist Lea Freirabbiner überwältigt.
Ich hoffe, dass es der Anfang ist von vielen solchen Tagungen. Wir brauchen das. Erstens müssen wir uns kennenlernen und wir müssen sehen, wie wir uns gegenseitig helfen können. Und natürlich, wie können wir diesen wunderbaren Fundus an deutscher kantoraler Musik wieder bekannt machen?
Singt Frau anders in der Oper als in der Synagoge?
Auf der Bühne ist das eine Vorstellung. Es ist ein Performance. Und in der Synagoge ist das kein Performance. Auch auf der Opernbühne. Wir vertreten uns nicht, sondern den Komponisten, dessen Musik wir singen.
In der Synagoge versucht Lea Freirabbiner ihren Betern zu dienen. Durch die Texte des Gebets, genannt Nussach, und die liturgischen Melodien.
Ich muss als Brücke da sein. Also ich inspiriere die Leute, hoffe ich, dass jeder das eigene spirituelle Erlebnis hat. Wir können die Leute nicht dahin ziehen. Aber wir können eine Brücke schaffen, wo die selbst drüber laufen können. Durch den Gottesdienst. Aber man geht ein bisschen höher raus, als wo man reingekommen ist.
Sieht sich Kantorin Lea Freirabbiner als Kantorin Gottes oder als Vorbeterin ihrer Gemeinde?
Indem man Gott dient, dient man der Gemeinde. Oder indem man der Gemeinde dient, dient man Gott.
Die Frankfurter Kantorin Lea Freirabbiner. Unser Reporter Igal Avedan hat sie beim Treffen der Kantorinnen und Kantoren jüdischer Gemeinden in Mannheim getroffen.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Karina Dobra.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, appelliert an die jüdischen Gemeinden in Deutschland, bei der Bundestagswahl nicht für AfD und BSW zu stimmen. Sowohl das BSW als auch die AfD verwehrten sich dem demokratischen Diskurs und arbeiteten mit populistischen Methoden, heißt es in einem Schreiben Schusters an die 103 im Zentralrat organisierten jüdischen Gemeinden, aus dem die Jüdische Allgemeine zitierte. In der AfD und im BSW finden Antisemiten aus dem rechtsextremen Bereich und radikale Israel- und Ukraine-Feinde aus dem linken Spektrum ein Zuhause, schrieb Schuster. Vor der AfD warnte Schuster unter anderem wegen ihres Wunschs nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad und der Rede vom Schuldkult. Damit schmälere die Partei die Erinnerung an die Shoah und die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen. Zugleich warnte er in dem Schreiben davor, dass die AfD die Förderung von KZ-Gedenkstätten negativ beeinflussen könnte. Durch eine Schiedsgerichtsbarkeit will die Bundesregierung die Rückgabe von NS-Raubkunst erleichtern. Zukünftig kann allein die Opferseite ein Schiedsverfahren verlangen, auch wenn die Gegenseite, der heutige Eigentümer, nicht zustimmt. Bislang müssen beide Seiten die zuständige Stelle gemeinsam anrufen. Nach der neuen Regelung müssen Museen und öffentliche Institutionen an einem Schiedsverfahren teilnehmen, wenn sie sich mit der Opferseite nicht auf ein Rückgabeverfahren verständigen könnten. Bis heute sind viele wertvolle Kunstwerke nicht zurückgegeben worden, die unter dem Naziregime zumeist jüdischen Eigentümern entwendet wurden oder unter Druck zu geringen Preisen verkauft werden mussten. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund soll der Ausstellungsbereich zum Nationalsozialismus und zu Juden im Fußball erweitert werden. Der neu gestaltete Teil wird zum 10-jährigen Bestehen des Museums im Herbst dieses Jahres eröffnet. Auch das Online-Lexikon »Niemals vergessen« soll in die Dauerausstellung integriert werden. Das ist ein vor 4 Jahren veröffentlichtes Nachschlagewerk zu jüdischen Fußballern und Funktionären. In den vergangenen Monaten hat das Museum nach eigenen Angaben die Zusammenarbeit mit Institutionen und Vereinen erweitert, um deren heute meist vergessenen Geschichten zu erforschen. Neben vielen Fußballvereinen sind auch neue Kooperationspartner dabei, zum Beispiel die Gedenkstätten Buchenwald und Bergen-Belsen. Bis zu ihrer Ausgrenzung in der Zeit des Nationalsozialismus machten Fußballer und Funktionäre jüdischen Glaubens einen zentralen Teil der deutschen Fußballkultur aus, sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner. Fangruppen sind eingeladen, ihre jeweiligen lokalen Recherchen in das Lexikon hochzuladen und so auch zur Ausstellung und zum Gedenken an die Sportler beizutragen. Der jüdische Karnevalsverein Kölsche Kippa Köp verzeichnet eine wachsende Resonanz. So richtig erklären können wir es uns nicht, aber die Freude ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, sagte Präsident Aaron Knappstein dem Kölner Domradio. In der vergangenen Session traten dem 2017 gegründeten Karnevalsverein 50 Neumitglieder bei. Die Auftaktveranstaltung Falafel und Kölsch fand in diesem Jahr wegen des Andrangs erstmals nicht in der Kölner Synagoge an der Rohnstraße statt, sondern im Maritimhotel am Heumarkt. Ob jemand jüdisch sei oder nicht, spiele bei der Aufnahme keine Rolle, betonte Knappstein. Wir sind eine Familiengesellschaft in Köln und freuen uns über jeden, der Lust hat, bei uns mitzumachen. Beim Programm bestünden keine großen Unterschiede zu anderen Karnevalsvereinen.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus der Welt des Judentums hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute ist das Verhältnis des Judentums zu Bildung und Wissenschaft und zur Bedeutung, die Fragen für den jüdischen Glauben haben.
Schon aus der Sesamstraße wissen wir, wie wichtig Fragen sind. Wie hieß es da noch? Der, die das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Fragen sind aber nicht nur in dem Kinderlied elementar, um Wissen zu generieren und die Welt zu verstehen. Auch Wissenschaft und Lehre kämen ohne sie nicht aus. Bei vielen Religionen sah dies dagegen ganz anders aus. Schließlich gab es im Lauf der Geschichte eine Reihe einflussreicher Religionen, die Neugierde, Erkenntnisdrang und Wissensdurst rundheraus verdammt haben. Und es mitunter heute noch tun. Weil es die Machtposition der Herrschenden gefährdete oder religiöse Dogmen zu untergraben drohte oder dem Einzelnen zu viel Autonomie versprach. Mit anderen Worten, oft wurde Wissen als Machtinstrument einer Elite verstanden. Und die tiefe Kluft zwischen dem kleinen Kreis der Wissenden und den Massen der Unwissenden wurde bewusst geschaffen oder aufrechterhalten. Davon können Religionen wie das Christentum oder der Islam ein ebenso lautes Lied singen wie viele frühe Kulturen. Doch wie steht es um das Judentum, also die älteste der monotheistischen Religionen, die lange vor dem Christentum und dem Islam existierte? Wie steht das Judentum zu Fragen, Neugier und zur Wissenschaft als solcher? Eine gute Frage, und damit ist ein Teil der Antwort auch schon gegeben. Denn im Judentum haben sowohl Wissen wie auch Bildung und vor allem Fragen einen außerordentlich hohen Wert. Sie werden geschätzt und gefördert, und sie werden zur Grundlage des gesamten Systems gemacht. Will heißen, das Lernen und die Bildung sind in das biblisch-jüdische Netz eingewoben. Das geht sogar so weit, dass es in den Schriften heißt, Lo am Haaretz Chassid. Übersetzt heißt das, ein ungebildeter Mensch kann kein frommer Jude sein. Das mag im ersten Moment harsch klingen. Deshalb gibt es bis heute auch jüdische Strömungen, die genau das Gegenteil vertreten. Die also das gute Herz, das richtige Handeln und die Liebe zum Ewigen ins Zentrum rücken. Wobei das eine das andere ja gar nicht ausschließt. Aber sei es drum. In jedem Fall wird durch die Formulierung, dass ein ungebildeter, ignoranter Mensch kein frommer Jude sein kann, vor allem der Wert jüdischer Bildung betont. Denn das Judentum braucht die Auseinandersetzung mit der Schrift, verlangt nach dem Ringen mit dem Gesetz, sucht nach tiefem Verständnis der Mechanismen, die das Verhältnis zu Gott und den Mitmenschen betreffen. Doch damit nicht genug. Obendrein braucht es ein tiefes und umfassendes Verständnis unserer Welt, ihrer Ordnung und ihrer Phänomene. Mit anderen Worten, religiöses Wissen ist wichtig. Aber es ist bei weitem nicht genug. Ganz im Gegenteil. Vielmehr ist das gerade die Welt um uns herum, also die Natur und ihre Gesetze, um deren Verständnis wir uns bemühen müssen. Nicht erst Maimonides, der größte Religionsphilosoph des Mittelalters, erklärte deshalb in der Einleitung zu seinem Meisterwerk »Der Führer der Unschlüssigen«, dass zum Toralernen auch das Erforschen des Schöpfungswerkes gehört und damit sowohl Naturwissenschaften als auch die Metaphysik zum Lerninhalt gehören. Und schon der Talmud schreibt vor, dass wir einen besonderen Segen sprechen sollen, wenn wir einem außergewöhnlichen weltlichen Wissenschaftler begegnen, und zwar einem nichtjüdischen. Gesegnet sei er, der seine Geschöpfe mit Weisheit gesegnet hat. Will heißen, das Judentum schätzt keineswegs nur religiöses Wissen. Und es schätzt keineswegs nur jüdische Gelehrte, sondern es schätzt ebenso das weite Feld der Wissenschaft und der Metaphysik, das von nichtjüdischen Wissenschaftlern bearbeitet wird. Was wiederum daran liegt, dass Religion und Wissenschaft, Weisheit und Wissen, Schöpfung und Natur im Judentum nicht unabhängig voneinander gedacht oder verstanden werden können, sondern Teil desselben von Gott geschaffenen Universums sind. Sie greifen ineinander und bedingen sich gegenseitig. Rabbiner Jonathan Sacks schrieb dazu einmal, »Die Wissenschaft nimmt die Dinge auseinander, um zu sehen, wie sie funktionieren. Religion setzt die Dinge zusammen, um zu sehen, was sie bedeuten.« Und der Historiker Paul Johnson beschrieb das rabbinische Judentum einmal als uralte und höchst effiziente soziale Maschine zur Produktion von Intellektuellen. Das heißt nun nicht, dass alle Juden Intellektuelle wären, denn das sind sie nicht. Und es heißt auch nicht, dass alle den Erwerb säkularen Wissens schätzen würden, denn das tun nicht alle. Und es heißt erst recht nicht, dass man ohne Bildung kein guter Mensch sein kann, denn das kann man. Aber um ein guter Jude sein zu können, muss man lernen. Muss man religiöses wie säkulares Wissen erwerben. Muss sich mit den Gesetzen, den grundlegenden Ideen, der Geschichte, den Traditionen, den Bräuchen, dem Selbstverständnis, dem Wissen der Generationen und der Funktionsweise von Mensch, Natur und Gesellschaft vertraut machen. Ohne das geht es nicht. Weshalb Rabbiner Sacks einst schrieb, zur Verteidigung eines Landes braucht es eine Armee. Zur Verteidigung einer Zivilisation hingegen braucht es Bildung. Nun war diese Wertschätzung für das Lernen, die Bildung und den Wissenserwerb zwar im Konzert der großen Religionen einzigartig, in den früheren Kulturen hingegen gab es etwa in China oder dem antiken Griechenland durchaus eine hohe Anerkennung für das Streben nach Erkenntnis und Wissen. Und doch gab es einen erheblichen Unterschied zwischen Jerusalem und Athen und ein Alleinstellungsmerkmal des Judentums. Dieses setzte nämlich nicht nur auf die Weitergabe von Wissen und Tradition, Und nicht nur auf Neugier und die Suche nach Erkenntnis, sondern es setzte im Gegensatz zu anderen Religionen und Kulturen gezielt auf die Bildung von Kindern. Und zwar auf eine tiefgehende und umfassende Bildung, die schon in jungen Jahren begann und der ein lebenslanges Lernen folgte. Dabei wurde ein System geschaffen, in dem Schüler nicht lediglich von Lehrern unterwiesen wurden, in dem sie konsumierten, ohne zu hinterfragen, oder stur auswendig lernten. Ganz im Gegenteil. Stattdessen wurden die Kinder seit jeher ermutigt, die Dinge nicht einfach hinzunehmen, Gelehrtes nicht unhinterfragt zu akzeptieren, sondern zu denken, zu fragen und zu durchdringen. Sie sollen zweifeln, nachdenken, hinterfragen. Und sie sollen sich nicht mit einfachen Erklärungen zufrieden geben. Das Ziel war es seit jeher, kritische, streitbare und selbstbewusste Menschen zu erziehen, die fest auf dem Boden der eigenen Geschichte und der jüdischen Tradition stehen, die den Stürmen der Zeit und den Herausforderungen ihrer Umgebung trotzen. Und auf diesem Weg auch ermutigt worden sind, die Grundlagen des eigenen Glaubens und althergebrachtes Wissen in Frage zu stellen. Nicht ohne Grund gelten die Juden als Volk des Buches. Und nicht ohne Grund heißt es im Talmud, dass die Welt nur wegen des Torah-Studiums der Kinder weiter existiert. Mit Blick darauf verwundert es kaum, dass es just ein jüdischer Gelehrter war, der vor gut 2000 Jahren im damaligen Israel das erste flächendeckende Grundschulsystem eingeführt hat. Joshua ben Gamla sorgte bereits im ersten Jahrhundert dafür, dass in jeder Provinz und in jeder Stadt Lehrer zur Verfügung standen, um schon 6- und 7-jährige Kinder zu unterrichten. Heißt das, dass wirklich jedes jüdische Kind schon in der Antike lesen und schreiben lernte? Wohl kaum. Und heißt es, dass wirklich jede Frage der Schüler willkommen war, ganz gleich wie banal oder kühn sie auch gewesen sein mag? Sicher nicht. Aber im Vergleich zu anderen Religionen und Kulturen glich die jüdische Liebe für das Lernen und die Bildung einem intellektuellen und pädagogischen Quantensprung. Und im Vergleich zu anderen war die Ermutigung und Förderung der Kinder zu guten Fragen und zum Lernen schlicht außergewöhnlich. Damals wie heute. Jonathan Sacks sagte einmal, die Welt von morgen entsteht durch das, was wir unseren Kindern heute beibringen. Gibt es da noch etwas hinzuzufügen? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Das Judentum, die Wissenschaft und viele Fragen. Das war die Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinde in Hessen. Die monatliche Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Den Podcast der Ansprache und auch die ganze Sendung zum Nachhören, die finden Sie bei uns im Netz bei hr2.de. Hier in hr2 Kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge unserer täglichen Lesung. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören. Ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.